Ich begrüße euch am Sonntag Kantate. Mein Predigt hat den Titel Ein Lied im Thronsaal. Von den evangelischen Kirchen in Deutschland wurde in diesem Kirchenjahr ein Text aus der Offenbarung dem Sonntag Kantate zugeordnet. Der steht in Offenbarung 15, Vers 2 bis 4. Ich lese ihn aus der Basisbibel. Nachher wird er dann auch mal an der Folie erscheinen. Jetzt ist er nur mal zum Zuhören. Dann sah ich etwas wie ein gläsernes Meer, das mit Feuer vermischt war. Und ich sah alle, die den Sieg errungen haben. Sie haben sich befreit von der Macht des Tieres und seines Standbildes und ebenso von der Macht der Zahl, die sein Name ergibt. Sie standen am gläsernen Meer und hatten Leiern Gottes. Sie sangen das Lied des Mose, der ein Diener Gottes war, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr, Gott Allmächtiger. Voller Gerechtigkeit und Wahrheit sind deine Wege, du König über die Völker. Wer wird vor dir, Herr, keine Ehrfurcht haben und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und sich vor dir niederwerfen, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Der Predigttext fängt ziemlich unvermittelt mit einem gläsernen Meer an. Wo soll denn dieses gläserne Meer sein? Um uns an dieses gläserne Meer zu führen, muss ich etwas ausholen. Das sind Zeiten. Frieden und Krieg liegen nah beieinander. Frieden im Inland, Krieg an den weit entfernten Außengrenzen. Wohnungen mit allem erdenklichen Luxus und prekäre Wohnverhältnisse, Wohnungsnot und überteuerte Wohnungen, die Gier nach Luxusgütern und Rohstoffen, gedeckt durch die Arbeit in Minen, Tagebau, weltweit. Wohlstand, aufgebaut auf der schlecht bezahlten Arbeit von Transporteuren, Arbeitern, Näherinnen. Wohlstand und Verdienstmöglichkeiten der Ungelernten und schlecht Ausgebildeten. Politisch unsichere Zeiten, Uneinigkeit, Intrigen in der Hauptstadt, Herrschende, die nicht das Wohl des Volkes im Fokus haben, sondern ihre eigenen Interessen und Ideologien. Schlagworte aus dem Jahr 2024? Aus dem ersten Jahrhundert der 2000er Jahre? Ja, auch. Aber ebenso Schlagworte aus dem ersten Jahrhundert nach Christus. Und in dieses Jahrhundert möchte ich euch heute mit hineinnehmen. Gedanklich bin ich in Kleinasien, dem heutigen Anatolien in der Türkei. 65 nach Christus wurde die ganze Gegend römisch. Eine Blütezeit für den Landstrich begann, so sagen wir heute. Eine Blütezeit. Laut Definition ist mit dem Begriff Blütezeit oft eine Epoche höchster Entfaltung einer Kultur oder eine Glanzzeit einer bestimmten Form des Kulturschaffens gemeint. Zusätzlich oder alternativ kann es sich auch um eine Periode wirtschaftlicher Prosperität oder politischer Vormachtstellung handeln. Kultur, Aufschwung, politische Macht. Die Blütezeit wird erst im Rückblick zu einer solchen und entpuppt sich, bei genauerem Hinsehen, als Mythos. Und so sieht die sogenannte Blütezeit des Römischen Reiches in Kleinasien in der Realität der kleinen Leute ganz anders aus. Frieden und Krieg liegen nah beieinander. Frieden im Inland, Krieg an den weit entfernten Außengrenzen. Es ist immer die Gefahr da, dass über das Meer wieder neue Streitkräfte der Römer kommen und neuen Krieg über Kleinasien bringen. Wohnungen mit allem erdenklichen Luxus und prekäre Wohnverhältnisse, Wohnungsnot und überteuerte Wohnungen. 80% der Bevölkerung gehört zur Unterschicht. Sie leben in Mietshäusern. 1 bis 2 Zimmerwohnungen ohne Latrinen, eng gebaut, kein Sonnenlicht. Die Gier nach Luxusgütern und Rohstoffen der Oberschicht, gedeckt durch die Arbeit in Minen, Tagebau, weltweit. Wohlstand, aufgebaut auf der schlecht bezahlten Arbeit von Transporteuren, Arbeitern, Näherinnen. Diese Arbeitskräfte waren die Sklaven im Römischen Reich. Politisch unruhige Zeiten, Uneinigkeit, Intrigen in der Hauptstadt. Herrschende, die nicht das Wohl des Volkes im Fokus haben, sondern ihre eigenen Interessen und Ideologien. Tyrannen werden die römischen Herrscher des ersten Jahrhunderts dann später genannt. Und für die Juden und Christen des ersten Jahrhunderts kam eine weitere Realität hinzu. Sie wurden verfolgt. Die Herrscher, die über das Meer von Italien kamen, brachten auch die Verfolgung mit sich. Wir sind in der Zeit des Kaisers Domitian. Domitian erbaute einen neuen Palast mit Thronsaal auf dem Palatin in Rom. Stellen wir uns doch mal für einen Augenblick in diesen Thronsaal, ungefähr im Jahr 90 nach Christus. Domitian hält Hof und er zieht ein in den Thronsaal. Alle Senatoren sind schon da. Sie fallen zu Boden und die Statthalter bringen alle Schätze aus den unterworfenen Gebieten. Sie alle deklamieren: Würdig bist du, der römische Kaiser, würdig bist du und ein mächtiger Gott. Alle Macht und alle Ehre, Preis und Reichtum sei dir. Ja, Kaiser, Herr und Gott lässt er sich nennen, und mit denen, die ihm diese Ehrentitel verweigern, mit denen, die nicht in die Heilsrufe einstimmen, macht er kurzen Prozess. Um Domitian herum 24 Liktoren, 24 Leibwächter. Bis zur Zeit der Herrschaft des Domitian gab es 12 Liktoren. Domitian erhöht auf 24. Es scheint also bei Domitian nach dem Motto zu gehen: höher, schneller, weiter oder größer, prachtvoller, herrschsüchtiger. Das zeigt sich auch daran, dass der Palast des Domitian von seinen Nachfolgern weiter genutzt wurde. Der Palast war nicht zu übertreffen, deshalb wurde er weiter genutzt. In diese Situation hinein schreibt der Seher Johannes. Johannes schreibt einen Trost- und Hoffnungsbrief. Johannes weiß um die Bedrängnisse und die Lebenssituation der Menschen, der Christen, der Gemeinden in Kleinasien. Er verpackt sein Wissen um die aktuelle politische Situation und die Lebensumstände in zunächst unverständliche Bilder. Vor allem für uns 2000 Jahre später, in anderen Lebensumständen, sind diese Bilder nur schwer zu deuten. Aber genau damit schützt sich Johannes selber. Er kann die Kritik an den Römern, den Kaisern, am Lebensstil nicht offen äußern. Das wäre für ihn zu gefährlich. Johannes sitzt auf der Insel Patmos fest. Verbannung. Johannes erkennt aus der Entfernung manche Zusammenhänge besser. Manchmal hilft es, aus der Situation herauszugehen, um klarer zu sehen. Johannes schildert also die Situation der Christen in Kleinasien. Und die Christen in Kleinasien haben sich und ihre Situation, die politische Situation, selbstverständlich darin wiedererkannt. Auch die Kritik und die versteckten Hinweise auf die römischen Herrscher haben sie verstanden. Johannes aber bleibt bei der Schilderung der Situation nicht stehen. Er sieht noch mehr. Jesus nimmt den Johannes mit hinein in die Umgebung Gottes. Was für unglaubliche Bilder steigen da auf. Gerade eben noch der Thronsaal von Domitian, jetzt ein himmlischer Thronsaal. Ein himmlischer Thronsaal, in dem es so ganz anders zugeht als im Thronsaal des Kaisers Domitian. Johannes entwirft ein Gegenbild zu den prächtigen Bildern in Rom. Ihr könnt diese Vision zu Hause in Ruhe nachlesen. Sie steht in Offenbarung 4. Heute möchte ich euch in Auszügen davon erzählen. Danach schaute ich auf und sah, dass im Himmel eine Tür geöffnet war. Eine Himmelstür steht offen. Johannes und wir erhaschen einen Blick in den Thronsaal Gottes. Da steht ein Thron im Mittelpunkt. Im Himmel stand ein Thron. Der Thron steht da nicht nur, sondern er hat einen festen Platz. Gemeint ist stehen im Sinne von: der Thron steht da, felsenfest. So etwa wie zementiert. Der Thron besitzt Dauer und Stabilität über die irdischen Zeiten hinweg. Er überdauert alle irdischen Throne. In Vers 9 heißt es dann, er, der Thronende, lebt für immer und ewig. An der Formulierung entdeckt man, der Thronende ist der, der war. Er ist die Voraussetzung für alles Kommende. Der Thronende ist der, der ist. Daher bestimmt er die Gegenwart. Und der Thronende ist der, der kommt und dazu unterwegs ist, alle Zukunft zu prägen. Ich höre hier die Selbstoffenbarung Gottes am brennenden Dornbusch mit. Ich bin, wer ich sein werde. Über das Aussehen des Thrones erfahren wir nichts. Johannes beschreibt im Folgenden aber den Thronenden. Und der dort saß, glich im Aussehen den Edelsteinen Jaspis und Karneol. Später wird Johannes noch von Smaragden und vom Leuchten wie von einem Regenbogen schreiben. Das lieben die Völker der Antike, das Glänzende, Leuchtende. Das Glänzende, Leuchtende zieht die Menschen an, bis heute. Es funkelt und glänzt. Die Oberschicht der Römer mit ihrer Gier nach Edelsteinen und Luxusgütern. Sie lieben diese Materialien. Das Bild Gottes wird mit edlen Steinen verglichen. Da ist Licht, Funkeln, ein edler Glanz im Thronsaal. In den Edelsteinen bricht sich das Licht wie ein Regenbogen. Leuchtende Farben. Gott ist farbenfroh. Walter Gropius sagt, bunt ist meine Lieblingsfarbe. Und ich glaube, Gott würde dem zustimmen. Übrigens, lest in Offenbarung 21 mal nach, wie das neue Jerusalem beschrieben ist, das aus dem Himmel kommt. Gott lebt mit seinen Menschen, seinen Völkern in dieser Stadt. Und diese Stadt leuchtet und strahlt durch die vielen Edelsteine. Offenbarung 21. Sie funkelte wie ein Edelstein, wie kristallklarer Jaspis. Gott behält die Edelsteine nicht für sich im Thronsaal, sondern teilt dieses Strahlen mit seinen Menschen, seinen Völkern. Eine Schlussfolgerung dazu hat mich noch beschäftigt. In Offenbarung 21, dem letzten Kapitel unserer Bibel, wohnt Gott mit seinen Menschen in der neuen Stadt. Sieh her, Gottes Wohnung ist bei den Menschen. Da schließt sich ein Kreis. In Genesis 1, der Schöpfungsgeschichte, wohnt Gott auch mit und bei seinen Menschen im Garten. Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott der Herr im Garten umher. Gott will Gemeinschaft. Gott hat Gemeinschaft mit uns Menschen in der Schöpfung und der neuen Schöpfung. Aber zurück zu Offenbarung 4. Und rings um den Thron sah ich 24 andere Throne. Auf den Thronen saßen 24 Älteste. Sie waren in weiße Gewänder gekleidet und trugen goldene Siegeskränze auf dem Kopf. Domitian brauchte 24 Liktoren, 24 Leibwächter. Der Thronende braucht keine Leibwächter. Er hat 24 Älteste um sich geschart. Gott hat 24 Begleiter und diese 24 Ältesten sitzen je auf einem Thron. Gott teilt die Herrlichkeit seines Thronsaals mit den 24 Ältesten auf den Thronen. Gott teilt seinen Reichtum mit seinen Menschen und zwar mit den Menschen aus dem Alten Bund und aus dem Neuen Bund. So können wir die 24 Ältesten deuten. Die Zahl der Stämme Israels verdoppelt, die Ältesten Israels und die Ältesten der Völker. Die Herrschaft Gottes umgreift Israel und alle Völker, seine Völker. Gott ist nahbar für seine Menschen aus dem Alten und dem Neuen Bund. Welch ein Gegenentwurf zu Domitian. Nicht ein Mensch macht sich zu Gott und lässt sich anbeten, stellt seinen Reichtum zur Schau und muss sich beschützen lassen, sondern Gott macht die Tür auf. An Weihnachten singen wir, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Gott macht die Tür auf. Er lässt seine Menschen, seine Völker teilhaben an seinem Reichtum. Er will uns Menschen, dich und mich bei sich haben. Er braucht keine Leibwächter. Wir haben Teil an seinem Strahlen, können uns an der Farbenpracht des Thronsaals erfreuen. Johannes schreibt seine Offenbarungen, seine Visionen auf. Und eines wird dabei ganz deutlich. Der Zweck der Offenbarungen ist Trost. Deshalb nimmt Jesus den Johannes mit hinein in die Umgebung Gottes. Das Erste, was Johannes im Thronsaal sieht und begreift, ist, es wird regiert. So formuliert es Karl Barth fast 2000 Jahre später. Oder Paul Gerhardt dichtet 1600 Jahre nach Johannes, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Das will ich mir aus den Visionen des Johannes mitnehmen. Es wird regiert, auch wenn ich es angesichts der Krisen unserer Zeit kaum glauben kann. Da geht es mir wohl ganz ähnlich wie den Christen des ersten Jahrhunderts in Kleinasien. Es wird regiert, daran halte ich fest. Und was hat das jetzt bitte alles mit dem Sonntag Kantate zu tun? Im Thronsaal wird gesungen. Und zwar singen die Sieger. Doch hört es euch in den Worten von Johannes an. Ich lese jetzt nochmal den Predigttext. Dann sah ich etwas wie ein gläsernes Meer, das mit Feuer vermischt war. Und ich sah alle, die den Sieg errungen haben. Sie haben sich befreit von der Macht des Tieres und seines Standbildes und ebenso von der Macht der Zahl, die sein Name ergibt. Sie standen am gläsernen Meer und hatten Leiern Gottes. Sie sangen das Lied des Mose, der ein Diener Gottes war, und das Lied des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Voller Gerechtigkeit und Wahrheit sind deine Wege, du König über die Völker. Wer wird vor dir, Herr, keine Ehrfurcht haben und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und sich vor dir niederwerfen, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Der Text fängt an mit dem gläsernen Meer. Wo soll jetzt das gläserne Meer sein? Um den Zusammenhang zu verstehen, habe ich vorhin mit Offenbarung 4 begonnen. Und bevor ich dann gleich endlich zum Lied der Sieger komme, gehe ich noch mal kurz zurück in den Thronsaal in Kapitel 4. In Vers 6 heißt es nämlich, gleich vor dem Thron war so etwas wie ein Meer, durchsichtig wie Glas, klar wie ein Kristall. Also, das gläserne Meer, von dem Johannes im Predigttext spricht, ist direkt vor dem Thron. Und in Kapitel 15, Vers 2 sieht Johannes nicht nur etwas wie ein gläsernes Meer, sondern ein gläsernes Meer, das mit Feuer vermischt war. Johannes versucht, seine Eindrücke in Vergleichen zu beschreiben. Ein Meer, durchsichtig wie Glas, klar wie ein Kristall. Von Plinius, einem römischen Gelehrten, der auch wie Johannes im ersten Jahrhundert nach Christus gelebt hat, wissen wir, dass die Glasherstellung bei den Römern eine Errungenschaft des ersten Jahrhunderts war. Was ganz Neues. Ein gläsernes Meer, klar wie ein Kristall vor dem Thron. Das unterstreicht nochmal den Glanz und die Pracht des himmlischen Thronsaals. Das Meer ist durchsichtig wie Glas, kristallklar, hell, rein und lichtdurchflutet. Denk mal an die Edelsteine und an das Funkeln und wie das dann in diesem Glas sich spiegelt vielleicht. Nun ist es jedoch nicht nur ein kristallklares, gläsernes Meer, sondern es ist in Kapitel 15 auch noch mit Feuer vermischt. Feuer und Wasser, zwei große Gefahren der Menschheit. Die großen Feuer in Rom waren damals schon legendär. Rom brannte zwischen dem Jahr 64 und dem Jahr 80 dreimal. Der Brand im Jahr 64 war Auslöser für die Christenverfolgung unter Nero. Und der Brand im Jahr 80 machte die Bautätigkeit auf dem Palatin unter Domitian möglich. Nicht nur diese großen Brände haben sich in das Menschheitsgedächtnis eingebrannt. Wer jemals einen Brand erlebt hat, weiß um die eigene Ohnmacht. Diese Ohnmacht haben vor kurzem erst die Dänen beim Brand der Börse erlebt. Das Meer, die Ozeane, sind mit ihrer unermesslichen Tiefe, ihrer Wildheit und ihrem Dunkel von alters her ein Bild für Bedrohung, Gefahr und Tod. Auch wir Menschen des 21. Jahrhunderts haben in den letzten Jahren die Gewalt des Wassers und der Fluten wieder neu fürchten gelernt. Bei Johannes steht die Urgewalt des Wassers nicht nur für sich. Das Meer steht bei Johannes auch immer für die Gefahr, die über das Meer kommt. Die römischen Galeeren, die geruderten Kriegsschiffe brachten über das Meer viele Soldaten und damit Leid, Krieg und Verfolgung. Diese beiden Chaoskräfte der Antike, Wasser und Feuer, liegen nun ruhig wie Glas vor dem Thron Gottes. Das Chaos kommt zur Ruhe. Die Chaoskräfte sind gezähmt und durchsichtig. Gott ist und bleibt der Herr über alles, was Chaos, Leid und Verfolgung verursacht. Alles, was uns heute auffühlt, Sorgen macht, alles, was wie Chaoskräfte auf unser Leben wirkt, das kommt bei Gott zur Ruhe. Ich denke dabei an die Liedzeile: Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir. Das aufgewühlte Meer in mir kann und darf bei Gott vor seinem Thron zur Ruhe kommen. An diesem Meer nun stehen die Sieger, die Christen, die treu zu ihrem Glauben und zu Jesus gestanden haben. Sie sind alle da. Sie haben Harfen in der Hand, Harfen, die in Kapitel 4 noch die Ältesten in der Hand halten. Was und wie wird denn nun gesungen? Wir erfahren gar nichts über die Melodie. Wurden die Lieder mehrstimmig vorgetragen? Gab es einen Vorsänger und die übrigen Sänger haben dann mit eingestimmt? Keine Information. Es geht also vielleicht gar nicht so sehr um das Singen. Es geht nicht so sehr um die Melodie und ob die Töne getroffen wurden und die Stimmen gehalten wurden. Doch worum geht es denn dann bei diesen Liedern und allen anderen, die wir zum Lob Gottes singen? Hört es euch nochmal an. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Voller Gerechtigkeit und Wahrheit sind deine Wege, du König über die Völker. Wer wird vor dir, Herr, keine Ehrfurcht haben und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und sich vor dir niederwerfen, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Groß, wunderbar, allmächtiger, Gerechtigkeit, Wahrheit, Ehrfurcht, heilig, sich niederwerfen. Die Taten Gottes werden gepriesen und Gott wird Allmächtiger genannt. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Die Wege Gottes werden gepriesen, voller Gerechtigkeit und Wahrheit, und Gott wird König über die Völker genannt. Es folgt eine rhetorische Frage. Wer sollte, Herr, vor dir keine Ehrfurcht haben und deinen Namen nicht preisen? Die Antwort auf diese rhetorische Frage liefert der Text dann in Vers 4. Denn du allein bist heilig. Alle Völker sollen kommen und sich vor dir niederwerfen. Alle sollen vor dir Ehrfurcht haben und alle sollen deinen Namen preisen. Und es gibt die Begründung für diesen Lobpreis. Denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Der so begründete Lobpreis soll Zustimmung und Lobpreis bei den Lesern hervorrufen. Johannes gibt diesem Lied einen Titel in Vers 3. Sie sangen das Lied des Lammes, des Mose und das Lied des Lammes. Und obwohl Johannes den Bezug zu Mose und zu seinem Lobpreis herstellt, gibt es keine wörtlichen Zitate eines Liedes, das Mose gesungen haben könnte. Deshalb denke ich dabei an die große Erlösungs- und Befreiungstat am Schilfmeer. In 2. Mose 15 gibt es einen Lobpreis der Israeliten nach der Errettung am Schilfmeer. Dort gibt es die rhetorische Frage: Wer ist wie du, Herr, unter den Göttern? Wer ist so heilig und so gewaltig wie du? Und in 2. Mose 15 kommt dann sozusagen die Antwort auf die rhetorische Frage: Ja, der Herr herrscht als König für immer. Mit dieser Rhetorik und diesen Grundgedanken spielt auch dieses Lied der Erlösten. Das Lied der Erlösten am gläsernen Meer weckt Erinnerungen an das Handeln Gottes in der Geschichte mit seinem Volk. Und dieses Handeln ist immer herrlich und staunenswert. Dieser Grundtenor dieses Liedes passt zum Szenario im Thronsaal. Gott als derjenige, der das Schicksal der Völker in der Hand hält. Gott wird die Ehre gegeben. Dieser Gedanke findet sich auch in Psalm 86. Es kommen alle Völker, die du geschaffen hast. Sie werfen sich vor dir nieder, mein Herr, und geben deinem Namen die Ehre. Jeremia nimmt diesen Gedanken auch noch auf. Wer sollte dich nicht fürchten, du König der Völker? Nur dir steht es zu. Denn unter allen Weisen der Völker und in all ihren Königreichen ist niemand wie du. Der Lobpreis in Offenbarung 15 über Gottes große Taten geht über in den Lobpreis über die große Erlösungstat Jesu. So verstehe ich den Begriff Lied des Lammes. Denn aus diesen Völkern, die im Alten Testament erwähnt sind und Gott bereits preisen, hat das Lamm die Gemeinde zusammengekauft, und zwar durch sein Blut. Dieser Hymnus in Offenbarung 15 zeigt, ich habe ihn jetzt hier nochmal eingeblendet, ihr könnt ihn nebenher immer noch so ein bisschen durchlesen. Die Offenbarung ist nicht Vertröstung oder Zukunftsmusik, sondern eben begründeter Lobpreis, begründet durch die großen Taten Gottes, zum Beispiel am Schilfmeer und durch die Erlösungs- und Befreiungstat Jesu. Deshalb ist dieser Lobpreis, dieser Hymnus, das eine und das gleiche Lob des alten und des neuen Gottesvolkes. Da können wir wieder an die Zahl 24 denken. Dieses neu zusammengestellte Gottesvolk preist Gott als den Herrn der ganzen Welt in der Gewissheit, dass Gott seine gerechte Sache zum Sieg führt. Gott und das Lamm haben bereits große Erlösungstaten vollbracht und sie werden es wieder tun. Das ist die Hoffnungs- und Trostbotschaft des Johannes. Ich wiederhole es deshalb gerade nochmal. Gott und das Lamm haben bereits große Erlösungstaten vollbracht und sie werden es wieder tun. Wir Christen heute dürfen uns in diesen Lobpreis über die großen Taten Gottes mit einklinken. Solches Singen zeigt wirklichkeitsbildende Kraft. Durch das Singen entsteht Wirklichkeit. Es ist ein Voraussingen, ein Herbeisingen. Das Erhoffte wird durch das Singen und die Kraft des Lobpreises zur Realität, zur Glaubensgewissheit. Solches Singen erweist sich als Gewissheit des Kommens Christi, der jetzt da ist, um alles Leidvolle, alles Fragmentarische, alles Bruchstückhafte zu vollenden. Wir singen mit, obwohl wir die Vollendung unserer Hoffnung noch nicht erlebt haben. Der bengalische Dichter Tagore hat diesen Gedanken so beschrieben: Der Glaube ist ein Vogel, der singt, auch wenn die Nacht noch dunkel ist. So erleben wir das frühmorgendliche Zwitschern der Vögel. Die Vögel singen in der Dämmerung der Nacht, den Tag voraus, und singen ihn herbei, der Tag, der gewiss kommt. Und was ist mit denen, die vielleicht gar nicht gern singen, oder mit denen, die vielleicht doch nicht singen können? Da, wie vorhin schon erwähnt, keine näheren Informationen zum Gesang gegeben werden, gehe ich davon aus, dass es eigentlich gar nicht so sehr ums Singen, sondern ums Staunen geht. Ums Staunen über die Wunder, die Gott tut. Im Alten Bund, im Neuen Bund, bei Mose, durch das Lamm. Ums Staunen über die Wunder, die Gott tut. Und wer nicht singen kann, der wird doch wohl staunen können, was Gott tut. Denn um die Wunder Gottes geht es auch in dem Lied, welches Johannes die Geretteten im Himmel singen hört. Und dieses Lied geht eben so. Und ich würde es jetzt einmal gern mit euch zusammensprechen. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr Gott Allmächtiger. Voller Gerechtigkeit und Wahrheit sind deine Wege, du König über die Völker. Wer wird vor dir, Herr, keine Ehrfurcht haben und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und sich vor dir niederwerfen, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Das ist das einzige Thema, der Grundton unseres Lebens, wenn wir Christen singen und loben, Gott und sein Tun. Und ich beginne zu ahnen, das Leben ist mehr, als was vor Augen ist, mehr als Leid, Scheitern und Zerbrechen. Deshalb haben Lieder, besonders Lieder der Hoffnung, so einen tiefen Sinn. Ich kann Hoffnung haben aufgrund der Glaubenserfahrungen der Christen vor mir. Wie klingt dein Lied der Hoffnung? Wenn du kein eigenes hast, darfst du auf Altbewährtes zurückgreifen. Schon immer wurden Hoffnung in Worte, Lieder und Musik gefasst. Lass die Hymnen und Lobpreisungen, die ich heute erwähnt habe, die wir nachher auch vielleicht noch singen, in deinem Leben und in deinem Herzen widerhallen, weiterschwingen.